So, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. An diesem kalten Januartag haben wir uns ein Thema vorgenommen, was zwischen den Jahren ziemlich heiß war. Und zwar wollen wir einen Blick werfen auf den Gasstreit, zwischen der Ukraine und Russland. Also gerade heute ist ja die Bundeskanzlerin abgereist Richtung Russland und sie möchte dieses Thema auch aufs Tapet bringen. Was weiß man denn so im Allgemeinen über den Gasstreit, Andreas?
Ja, um es in Erinnerung zu bringen, das ist Folgendes, was man an Informationen so gewöhnlich in der Zeitung und sonst wo las. Der russische Gaskonzern Gazprom verlangt von der Gasgesellschaft der Ukraine, dass diese ab Jahresbeginn nicht mehr nur den alten Billigpreis für Erdgas bezahlt, sondern den 5-mal höheren Weltmarktpreis. Außerdem wird die Ukraine beschuldigt, weiterhin illegal Erdgas aus den Leitungen zu entnehmen, die von Russland nach Westeuropa führen. Also, die Ukraine weigert sich, den Weltmarktpreis zu bezahlen, denn der Weltmarktpreis würde die Wirtschaft der Ukraine vollkommen ruinieren. Und die Regierung gibt sich kämpferisch. Und was macht sie? Sie senkt in Schulen, Kindergärten und so weiter die Temperatur auf 12 Grad, um Gas zu sparen, und sagt so, jetzt geht's los. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Wir zahlen nicht den höheren Preis. Interessant ist, was eigentlich so die Öffentlichkeit sagt. In Westeuropa ist die Öffentlichkeit aufgebracht. Mensch, die Ukraine, die darf man doch nicht unter Druck setzen. Die sind doch seit der Orangenen Revolution pro-westlich. Und wenn sie pro-westlich und antirussisch sind, dann ist die Regierung dort zweifellos auf der Seite des Guten in der Welt. Und vor allen Dingen Bildzeitung, Radio, Fernsehen, sie alle pusten es hinaus. Ja, was ist, wenn dieser Streit zwischen Russland und der Ukraine unsere Gasversorgung tangiert? Wenn Russland der Ukraine deren Gas nicht mehr liefert und dieses, die Ukraine, einfach als Transitland unser Gas nimmt? So, und in den Redaktionen steigt der Ärger, als die Kontrahenten sich nicht einigen. Russlands Gazprom den Druck auf die Pipelines in die Ukraine verringert. Und im Westen noch weniger ankommt am Anfang des Jahres. Jetzt heißt der Tenor bei den Journalisten, dass ich nun zeige, dass Putin ein übler Diktator ist, der seinen bösen Charakter nun offenbart habe.
Am Ende einigen sich die beiden Kontrahenten doch auf einen Gaspreis, können wir auch noch was zu sagen. Und ist jetzt alles in Ordnung? Ist damit die Welt wieder in Ordnung, im Lot?
Also, ich finde, hinter dieser Angelegenheit, da verbergen sich einige sehr hässliche Selbstverständlichkeiten der kapitalistischen Welt, in der wir zu leben haben. Und diese Hässlichkeiten, die so selbstverständlich sind, die haben schon ein paar kritische Anmerkungen verdient. Außerdem steckt einiges darin an einer Zuspitzung der weltpolitischen Gegensätze im Raum Russland, Ukraine, überhaupt in dieser Gegend dort im ehemaligen Bereich der Sowjetunion, weltpolitische Gegensätze zwischen den USA, Russland mit Einmischungen der Europäer. Und diese Sache, die wird öffentlich eher verborgen als aufgeklärt. Und von daher auch dazu vielleicht einige Anmerkungen, damit man sich einen Begriff von diesem Gegensatz machen kann und nicht einfach nur parteilich auf die eine oder andere Seite sich bezieht.
Vielen Dank, Andreas. Also frage ich den Frank mal. Jetzt schalten die Russen den Ukrainern das Gas ab mitten im kalten Winter. Das ist tatsächlich keine feine Sache. Der Andreas hat eben darauf hingewiesen, da geht es um ein paar Selbstverständlichkeiten des kapitalistischen Geschäfts. Meine erste Frage, ist das jetzt eine Eigenart der Russen? Sind nur die Russen so hämisch und so gemein?
Das ist ja schon diese ärgerliche Verschiebung, die wir hier mitbekommen haben und die es an diesem Thema gibt. Es wird eben jetzt dass Russland den Weltmarktpreis, und der ist ja eigentlich eine heilige Kuh, an der überhaupt nichts sonst zu rütteln ist, dass Russland jetzt diesen Weltmarktpreis verlangt, wird als eine erpresserische nationale Besonderheit der Russen, des russischen Bären und seines bösen Diktators Putin hingestellt in weiten Teilen der Öffentlichkeit. Und wie gesagt, es ist unserer Auffassung nach verschiebt das den Schwerpunkt ganz radikal, weil jeder weiß doch normalerweise, Preise, Weltmarktpreise, na aber immer, das ist doch das Regulativ dieser Wirtschaft. Wir möchten aber schon mal den Blick drauf lenken dann, was heißt denn das? Es heißt doch erstmal, und der Andreas hat ja schon gesagt, was das innerhalb der Ukraine heißt, dass sie dann die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden auf 12 Grad senken, auch in Wohnungen. Es ist doch erstmal so, jedes Bedürfnis im Kapitalismus, und sei es das, dass man es im Winter halt warm hat und dass man nicht friert, dass man also irgendwie gut dadurch kommt, ohne groß krank zu werden, ist abhängig gemacht davon, dass man die Geschäftskalkulation von Unternehmern bedient, die eben jetzt mit dieser Sache an der Stelle, mit Energie, mit Gas, Heizöl und so weiter, ihr Geschäft machen.
Frank, wenn ich dich richtig verstehe, bei der Lieferung von Gas unter marktwirtschaftlich rechnenden Nationen geht es gar nicht darum, dass die Leute am Ende warme Wohnzimmer haben.
Nee, also wenn ich mich umschaue, scheint mir das nicht sehr plausibel, ne, dass es um die Versorgung ginge. Weil das Erste, was doch geleistet werden muss, zwischen dem Bedürfnis, Mensch, ich will eine warme Bude, oder die Kinder, die sollen im Kindergarten sollen die halt nicht frieren, steht doch erstmal das, da steht ein Preis zwischen. Das ist die Forderung davon, die Geschäftskalkulation des Liefernden, die ist erstmal zu bedienen. Das ist also die Bedingung dafür, dass überhaupt ein Bedürfnis erfüllt wird. Also auch die universelle Schranke dessen. Ne? Also wenn es heißt, du musst dafür zahlen, dass ich dir Energie liefere, dann heißt es auch, wenn du nicht zahlen kannst. Dann sitzt du halt in einer kalten Bude und die Konsequenzen sind erstmal scheißegal. Es ist also das Normale im Kapitalismus, und das gilt nicht nur für Energie, sondern für alles andere auch, für jede grundsätzliche Versorgung, dass erstmal der Preis als Schranke zwischen dem Bedürfnis und dem Artikel des Interesses steht. Und darin drückt der Verkäufer aus, das ist meine Geschäftskalkulation, die hast du zu bedienen. Und das Bedürfnis wird überhaupt nur befriedigt, wenn diese Kalkulation, die heißt, ich mache damit ein Geschäft, schwarze Zahlen, ich will einen Gewinn machen. Wenn das bedient wird, dann merken wir also, nochmal den Satz, dann merken wir also, nein, um die Befriedigung eines Bedürfnisses geht es in einer Marktwirtschaft, weder bei der Frage der Energie, noch auch bei der Ernährung, noch auch Wohnen oder sonst wo, sondern es geht immer zunächst darum, alles das, was die Leute brauchen, ist ein Mittel, sie unter Druck zu setzen, zu erpressen, um den eigentlichen vornehmen Zweck der Marktwirtschaft zu realisieren. Und der heißt Bereicherung in privaten Händen, Geldreichtum für Unternehmen.
Das war jetzt ziemlich deutlich. Nochmal die Frage zu die Russen betreffend. Also das Rechnen mit einem Preis, wenn jetzt Gazprom sein Gas Richtung Westen verkauft oder eben auch an die Ukraine für einen Preis, dieses Rechnen mit dem Preis, das ist jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben keine speziell russische Angelegenheit, sondern das würde jeder texanische Gasunternehmer oder deutscher oder sonstige Gasunternehmer eben auch machen.
Ja, aber sicher. Also hier gab es doch auch die Debatte vor diesem Gaskrieg, in Anführungsstrichen, über die Steigerung der Gaspreise. Das war ein Politikum, wo sich manche Landesregierungen genötigt gesehen zu haben, öffentlich in den Raum zu stellen, ob es nicht Interventionen geben müsse, ob jedenfalls deutsche Energiekonzerne, ne, diese Erhöhung des Gaspreises, die sie hinlegen, die im Bereich von, das ist ein Viertel bis ein Zweifaches mehr, ne, ob die das wirklich, ob sie ihnen das so gestatten wollen. Zwar nicht, weil sie gegen die marktwirtschaftlichen Normalitäten sind, aber weil einfach die Frage war, wie ist eigentlich diese Sorte Verteuerung der Energieproduktion, des Energieverkaufs eigentlich überhaupt noch mit allen sonstigen Rechnungsweisen vereinbar? Also auch E.ON, auch Gazprom und der texanische Öl- oder Erdgaskonzern, die nehmen, was sie kriegen können, weil eben das Bedürfnis der Kundschaft ist doch das Mittel, ihr Hebel, um lohnende, gewinnbringende Preise zu erzielen. Und ne, das sieht man an Gazprom auch da. Du hast die Frage nach der Versorgung, die fand ich sehr schön, die will ich nochmal aufnehmen. Es frieren genug Leute in Russland. Ja, da, man kennt die legendären Winter da, die hauen ziemlich zu. Aber auch da frieren Leute, weil die deren Bedürfnis ist nicht zahlungsfähig. Naja, wenn sich's aber woanders hin verkaufen lässt, dann ist der Zweck des russischen Wirtschaftens über Gazprom an der Stelle erfüllt. Und nicht anders sieht es mit E.ON, mit Ruhrgas, mit sonst was aus. Also mit sämtlichen Unternehmen, die es hier in Deutschland oder sonst wo gibt.
Vielen Dank, Frank. Jetzt haben wir eben vom Frank gehört, Andreas, dass, der Frank hat es genannt, das kapitalistische Bereicherungsinteresse, dass das eigentlich der Zweck ist, wieso in dem Fall das Gas verkauft wird. Und gar nicht die Bedürfnisbefriedigung. Die steht immer hinten dran, erst kommt der Preis. Sieht man das im Westen hier auch so?
Na, selbstverständlich. Da brauchst du nur zu gucken. Weißt du, Bedürftigkeit, man ist angewiesen auf etwas, das ist doch im Kapitalismus eine hervorragende Bedingung, um ein Geschäft damit zu machen. Eine gut ausnutzbare Geschäftsbedingung. Hierzulande in Frankfurt gibt es doch jede Menge Leute, die sich jetzt fragen, wie sollen sie denn die Gasrechnung bezahlen? Da kommt keine Bildzeitung und kein Fernsehen daher und sagt, haha, oh, das ist ja Erpressung und was sind das für böse Kerle? Sondern da ist es ganz klar, naja, ohne Geld kein Gas. Ja, schade, schade, schade. Dann dreht mal selber und selbstständig die Heizung runter. Ihr müsst wohl sparen. Und das ist eine ganz große Selbstverständlichkeit. Diese Gehässigkeit des kapitalistischen Systems von den Dingen, Gas und so weiter, ist genug da. Aber wer nicht genug Geld hat, kann auch nicht genug kriegen, also muss er es kalt haben. Diese Gehässigkeit wird nur dann aufgegriffen, wenn man parteilich jetzt gerade sagen will, hoi, was ist mit Russland los? Die machen etwas, was uns nicht passt. Und da ist zu fragen, warum eigentlich?
Das wäre jetzt meine Frage. Also das sieht ja auch keiner so, wenn er über Russland redet. Da wird ja nicht gesagt, ja, na gut, die Russen wollen halt einen Weltmarktpreis haben, der ist halt so und so hoch und das haben sie sich ausgerechnet oder sind einfach ihre Kalkulationen fertig aus. Sondern bei Russland ist doch, wird doch gleich mitgesagt, die wollen andere erpressen.
Ja, andererseits kann man sagen, was denn sonst Druck ausüben, erpressen, was machen denn Konzerne gegenseitig sonst? Das ist doch offensichtlich eine Sache, sich zu erpressen. Mit Geschäften, rausholen, was geht, das machen Konzerne immer. Aber in diesem Fall selbstverständlich, da spielt eine politische Kalkulation eine Rolle. Und die politische Kalkulation, die wird einerseits manchmal benannt, andererseits aber nie richtig bestimmt. Und über die wäre durchaus etwas zu sagen. Gazprom ist ein halbstaatlicher Konzern, jawohl. Die politische Kalkulation, die dahinter steckt, heißt, ja, die Ukraine soll mehr rausspucken und tja, was ist, nehmen wir es mal nach der ganz einfachen Seite, nach der ganz prinzipiellen Seite. Ein großer halbstaatlicher oder auch gar nicht staatlicher Konzern in einem Land, was ist der eigentlich? Der ist eine nationale Bereicherungsquelle. Je besser die Geschäfte in diesem Land laufen, auch auf Kosten des anderen Landes, umso besser, umso besser. Ein Prinzip, das im Kapitalismus die Staaten und Leute gegeneinander aufstellt. Die Konzerne sollen die Zahlungskräftigkeit der Leute ausnutzen, so gut es geht, und damit die nationalen Bilanzen vergrößern, verschönern, ins Plus bringen. Und wenn es das ist, was überhaupt das Prinzip des Gegeneinanders, des Konkurrierens kapitalistischer Staaten ausmacht, dann sieht man schon hier wiederum die Parteilichkeit. Es ist das Unerfreuliche des Gegeneinanderantretens, das in dieser Sache nicht einfach als, das ist aber saublöd, dass man hier in Nationen gegeneinander antreten muss, dass nicht das, was in der einen Ecke vorhanden ist, in die andere Ecke kommt, weil es dort benötigt wird, sondern ganz anders. Das ist ein Erpressungsmittel, das ist ein Erpressungsverhältnis, aus dem man national etwas machen kann, um national Reichtum anzueignen.
Andreas, also du sagst jetzt dann doch sowas wie das Gazprom, also diese halbstaatliche Firma, ist in den Händen des russischen Staates ein Mittel, um sich andere Staaten gefügig zu machen. Das wird natürlich vom Westen, da kommen wir gleich nachher nochmal dazu, nicht sehr gut geheißen. Ich will nur dazu mal folgende Anmerkung machen. Das ist doch ungefähr so wie vor ungefähr 5 oder 7 Jahren. Da hat ein großes deutsches Reiseunternehmen, ich glaube TUI war es, von dem tunesischen Staat mal die Aufforderung bekommen, es möchte doch ein bisschen mehr Reisesteuer pro Kopf an den tunesischen Staat abdrücken. Und haben die TUI, damals war es TUI, die TUI-Leute gesagt, nee, das machen wir nicht, da kommen wir nicht mehr. Und daraufhin hat der tunesische Staat sich das überlegt und gesagt, wir sind auf die angewiesen, na gut, in dem Fall, dann bleibt es bei der alten Steuer. Also dieses, ich will was von dir, dann setze ich dich damit unter Druck, das gibt's überall auf der Welt.
Ja, und zwar unser Hinweis heißt ja nicht, das gibt's überall, dann findet's man natürlich, sondern wir wollen ja gerade so ein bisschen Aufmerksamkeit darauf lenken. Wenn das natürlich ist, wie ist denn dann die Erde eingerichtet? Jawohl, Erpressungsmacht, das brauchen Konzerne. Die Ausnutzung der Zahlungskräftigkeit der Leute und auch die Ausnutzung der Not, sie brauchen etwas, ist schon im gewöhnlichen Geschäftsverkehr das Gängige und zwischen Staaten wird das offensichtlich, gerade weil es um nationale Bereicherung auf Kosten der anderen geht, in einer Konkurrenz der Kapitalisten untereinander und der kapitalistischen Staaten gegeneinander, wird das eingesetzt. Das ist jetzt auch im Osten ein normales Verhältnis. Allerdings zwischen Russland und der Ukraine so normal ist es nun auch wieder nicht, denn man kann studieren, diese Staaten, die leiden noch sehr daran, dass sie Zerfallsstaaten des realen Sozialismus sind, dass bei ihnen die Selbstständigkeit alles zerschlagen hat, was man früher an kooperativer Beziehung hatte. Und diese Staaten wollen sich jetzt in den Kapitalismus als souveräne Staaten hineinmischen. Sie wollen als souveräne Staaten das, was andere Staaten auch machen, nämlich durch Ausnutzung ihrer Bevölkerung, durch Arbeit und so weiter, durch Ausnutzung von Geschäften, von Konzernen groß werden. Und sie mischen sich in die Konkurrenz auf der Welt ein, allerdings zu ziemlich schlechten Bedingungen.
Vielen Dank, Andreas. Ich denke, da sollten wir jetzt weitermachen und auch nochmal einen Blick drauf werfen. Also Frank, wir haben vom Andreas gehört, so erpressen sich kapitalistische Staaten, welche die mit der Marktwirtschaft rechnen, Staaten, die es darauf angelegt haben, ihren nationalen Reichtum zu vermehren. Und der Andreas sagt eben, in dieser Konkurrenz der Staaten, da mischt sich jetzt gerade die Ukraine und Russland ein. Das sind beides Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, also ehemals keine kapitalistischen Staaten waren. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen beleuchten, gibt es da dann noch Besonderheiten?
Ja, da gibt es freilich dran Besonderheiten, nicht nur für die beiden, sondern der Andreas hat ja gerade von dieser gesamten Erbmasse der ehemaligen Ostblockstaaten gesprochen. Die haben sich ja jetzt selber gesagt, wir wollen uns transformieren in kapitalistische Nationen, die eben in dieser Konkurrenz, von der Andreas gesprochen hat, jetzt ebenfalls reich und mächtig, eben ganz widerlich normal werden wollen mit all den Härten, die das beinhaltet, und die also jetzt ihre Leute und ihre Quellen für den Gewinn dieser Weltmarktkonkurrenz einsetzen wollen. Nur, sie treffen da schon auf eins, ganz an ganz entscheidender Stelle. Da gibt es schon Führungsmächte, da gibt es Weltmächte, die erstens mit ihren Kapitalisten überhaupt schon die Weltmärkte besetzt haben, die sich ständig neue Quellen erschließen, die da schon erfolgreich sind und die darüber Nationen reich und mächtig gemacht haben, die ihre politische Macht dafür einsetzen, Bedingungen zu schaffen, dass die Einrichtung des Weltgeschäfts und die Ausrichtung anderer Nationen auch zum Nutzen ihrer Sorte Weltmarkt, ihrer Konzerne und ihrer Ordnung halt da ist. Also ist schon die Ausgangsposition eine doppelt, sozusagen eine die trifft an doppelter Stelle auf eine Bedingung, nämlich dass die Welt als Markt für Kapital, für Kapitalisten schon sortiert ist, dass es da schon erfolgreiche gibt und dass Nationen darüber mächtig geworden sind, die Bedingungen des Konkurrierens festlegen, nämlich immer wieder neu festlegen wollen, als ihr Recht, als ihre Konkurrenzordnung natürlich zu ihrem Nutzen, ausschließend gegen die der anderen.
Also den ersten Punkt, den ich festhalten möchte, ist, du sagst, die Ukraine und Russland wollen beide an dieser Konkurrenz teilnehmen. Genau. Also es zwingt sie keiner, sondern die sagen, wir möchten da mitmachen. Wenn es ums große Geld geht, wollen wir dabei sein, da wollen wir uns auch bereichern. Richtig. Und das Zweite, was du sagst, ist, wenn sie das tun, dann begeben sie sich auf den Weltmarkt und der ist, wie soll man sagen, schon verteilt, schon aufgeteilt.
Erstens mal das. Das Nächste, was man Wichtige dazu sagen muss, jetzt gilt es natürlich für die Nationen, die ein ganzes Kriegsbündnis vorher gemacht haben, die NATO, um diesen Ostblock jetzt endlich zu knacken, um sich dessen Quellen eben auch zu erschließen, weil was wollen die denn? Jetzt selber den Zugriff zu organisieren. Ne? Diese neuen Staaten, wir brauchen Kapital. Na, Kapital ist zu ihnen gekommen, hat erstmal durchgemustert, was sie an Produktion haben. Und damit war erstmal ganz vieles abzuschreiben, weil es eben unter den Konkurrenzbedingungen eines Weltmarkts nicht rentabel, nicht sauber war. Das waren Industrieanlagen, mit denen konnte man jede Menge Sachen produzieren, mit denen man Leute versorgen könnte. Scheißegal, wenn sich's unter den Kalkulationen von was kostet mich das, welcher Gewinn kommt raus, wenn sich's da nicht lohnt, wird es eben platt gemacht. Zweitens, die Kaufkraft, die es dann da in diesen neuen Märkten gab, na, wer hat die erstmal an sich gezogen? Die Länder, die jetzt gerade als Newcomer in diesen Markt einsteigen, auf vielen Sektoren erstmal nur sehr bescheiden und sehr wenig. Aber die Westnationen, die sich diese Märkte sichern mit ihren hochprofitablen Kapitalen, die schaffen das locker. Unter der Bedingung, von der haben wir vorher gesprochen. Entweder kann jemand bezahlen für das, was es gibt, oder es ist drauf geschissen, wie der lebt.
Also jetzt kommen auf Einladung dieser Zerfallsprodukte der Sowjetunion kommen jetzt die großen Geldbesitzer der Welt und werfen einen Blick auf jetzt die Ukraine und auf Russland. Du sagst eben, Kaufkraft ziehen sie an. Ansonsten bleibt vielleicht nicht viel übrig. Aber es gibt doch eine Sache, die fanden auch die westlichen Geldgeber dann doch interessant. In den Ländern gibt es Energie.
Genau. Das blieb dann allemal in einigen dieser Länder noch übrig, einfach als die Quellen dessen, was ist da interessant, was ist marktwirtschaftlich interessant? Natürlich die Energieträger, also Erdölvorkommen im ganzen Raum des Kaspischen Meeres. Und ich weiß nicht, ob die Sowjetunion da jetzt auch was hat, sogar ziemlich gut.
Na überhaupt, Russland ist der Erdöl- und Erdgas-Exporteur, ist... gerade für die deutsche Versorgung ja zu einem Drittel verantwortlich. Da werden ja die ganzen Pipelines hin und her doch gerade durchdiskutiert und die wichtigsten Pipelines gehen durch die Ukraine.
Ja, klar, freilich jetzt. Ne? Und also der Punkt ist, dieser Geschäftsartikel, da müssen wir nochmal die Besonderheiten gleich klären, aber der war und ist natürlich erstmal ganz interessant. Und damit war aber auch klar, unter den Bedingungen der staatlich und politisch sortierten Konkurrenz, des Zugriffs, der immer heißt, wir, unsere Kapitalisten sollen drauf zugreifen, sollen also den Zugriff der anderen ausschließen. Wir wollen monopolisierend auf diesen Artikel, den Besitz an den Quellen, wollen wir uns bereichern, ja. Dieser Übergang stand natürlich dann sofort an für den sozusagen Westen, durchaus als Konkurrenz unter dessen Hauptmächten auch und natürlich als das, wie kriegt man das, was es da unten an Energieträgern gibt, auch seine Durchleitung bis in den Westen da, wo es gewollt wird, wie kriegt man das jetzt erstmal ökonomisch profitabel in den Griff und wie richtet man diese Länder, diese Nationen dort her, dass sie politisch zuverlässig funktionieren.
Vielen Dank, Frank. Also, Andreas, wir haben eben gehört, nachdem die Besichtigung dieser neuen Staaten aus der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten passiert ist, gibt es eigentlich einen Hauptblick, den der Westen auf diese Staaten wirft. Ja, sie sollen wirtschaftlich nutzbar sein, sie sollen uns nützen. Und beim Nutzen kommt im Grunde, das hat der Frank so ein bisschen erklärt, eine Sache raus, die haben Rohöl, die haben Gas. Du hast es eben schon gesagt, Andreas, Russland ist zu einem Drittel Lieferant des deutschen Erdgases. Ist das der Blick, den der Westen auf diese Länder wirft?
Es ist ein ganz entscheidender Blick, aber vielleicht erweitern wir den Blick mal in der Hinsicht. Die große Weltmacht USA, genau wie die großen EU-Staaten, haben gesagt, kaum ist der eiserne Vorhang gefallen, dann müssen wir uns das, was bisher verschlossen war, sichern. Wenn die dort etwas Brauchbares haben, dann sollte das unsere Bereicherungsquelle sein. Wenn die dort Souveränität jetzt kapitalistisch machen, ist das fein. Aber ihre Souveränität sollte dafür dienen, dass sie es so einrichten, dass wir am meisten rausholen. Wenn Russland ein Energieversorger ist, dann richten westliche Staaten darauf ein Augenmerk in zweierlei Hinsicht. Erstens, diese Versorgung soll für uns sehr nützlich, nämlich sehr billig sein. Also, es kommt darauf an, dass unsere Konzerne daran gut verdienen. Ob deren Konzerne daran gut verdienen, ist nun wahrlich nicht unsere Sache. Es gibt aber auch noch einen zweiten Gesichtspunkt. Und der spielt eine sehr entscheidende Rolle. Wenn die Energie, die von Russland geliefert wird, durch die Ukraine fließt und bei uns ankommt, in alle wichtigen Rechnungen, in jede Kostenrechnung eines Unternehmens eingeht und damit den Kostpreis eines jeden Produkts bestimmt, dann stellen sich die großen und mächtigen Staaten auf der Welt auf den Standpunkt, dann muss ich überhaupt, gerade bei dieser Sache, noch viel mehr als sonst, Kontrolle darüber haben, dass die dort erstens sicher liefern und keinen Unsinn damit treiben. Was heißt Unsinn? Es selber zum eigenen Nutzen als Druckmittel einsetzen. Wir müssen also kontrollieren, was die dort damit machen. Und wenn Russland eine Macht ist, die sowieso noch viel zu groß ist, eine Atommacht von früher, der Weltkriegsgegner, dann ist der Stachel der Kontrolle für eine Großmacht wie Amerika, aber auch für aufstrebende Großmächte in Europa umso stärker.
Andreas, du sprichst zwei Punkte an und die sollten wir uns beide mal anschauen. Also den einen Punkt, den du sagst, ist, Energie geht in jeden Preis von fast jedem Produkt hier ein. Das müsstest du kurz nochmal erklären. Wenn das so ist, dann folgt daraus sozusagen der zweite Punkt, den du eben angesprochen hast. Dann haben natürlich die mächtigen Staaten auf der Welt ein großes Interesse daran, ihre Energieversorgung sicherzustellen und schauen mit diesen Augen eben auf Russland und auf die Ukraine. Also sprich, sie wollen sicherstellen, dass es unter ihren Bedingungen zu dieser Energielieferung kommt.
Nehmen wir es einmal von diesem Energiestandpunkt aus. Jawohl. Große kapitalistische Staaten wissen, dass ihre gesamte kapitalistische Volkswirtschaft mit Erdöl und Erdgas läuft. Und daher sind die Gegenden, wo Erdöl und Erdgas herkommen, unter einer besonderen Beaufsichtigung. Die Zuverlässigkeit der Lieferung will man sich nicht einfach in einem zweiseitigen Vertrag zusichern lassen, sondern die Sicherung, die an Erdöl und Erdgas für die eigene Nation da sein soll, die will man erkaufen, erzwingen, vielleicht sogar mit Gewalt. Man muss nur überlegen, welche strategischen Überlegungen angestellt werden in Bezug auf den Nahen Osten. Wir müssen dort präsent sein. Die Vereinigten Staaten führen dort einen Krieg. Und zwar, weil sie sagen, eine so wichtige Region darf nicht falsch regiert, nicht falsch beherrscht werden. In dieser Region müssen wir selber präsent sein. Wir müssen die Erdölquellen dieser Welt sichern. Sie erklären einfach, dass Erdöl, weil sie ein Bedürfnis kapitalistisch an billigem und sicherem Öl haben, zu quasi ihrem eigenen, als hätte da schon quasi ein Eigentumswechsel ohne Kauf stattgefunden. Sie sagen, das ist unsere Aufsichtssache, wo es viel Öl und wo es Ölstaaten gibt. Da ist deren Souveränität eine Sache, die wollen wir beaufsichtigen, da wollen wir erzwingen, dass deren Souveränitätsausübung nur richtig erfolgt und nicht zu einer Macht führt, die zu viel Einfluss auf das hat, was wir haben wollen. Nämlich, wir wollen Sicherheit, in jedem Fall über die Regionen, über die Staaten, aus denen Erdöl kommt und durch die Erdöl läuft. Nur allein unter diesem Gesichtspunkt, Erdöl ist ein strategisches Gut, stellen sich die großen kapitalistischen Staaten auf den Standpunkt, wir haben dort die Aufsicht zu führen um jeden Preis.
Ich wollte das auch nur noch mal kurz illustrieren. Diesen Standpunkt, den der Andreas jetzt charakterisiert hat, den konnte man ja schon noch vor den neuesten Affären, die sich in Kriegen im Nahen Osten und so jetzt da abspielen, auch schon im ersten Krieg gegen das Saddam-Hussein-Regime sehr gut studieren. Der Mann hat sich halt Kuwait geangelt mit ebenso guten oder schlechten Begründungen einer Wiedervereinigung wie die Deutschen seinerzeit die DDR. Da galt aber auch, und auch der Mann hat mit Sicherheit nicht vorgehabt, die erweiterten Ölquellen, die er dann hat, irgendwie anders zu verwenden als eben für Wirtschaftskraft und Macht seiner Nation. Aber dass sich halt der damalige Saddam Hussein aufmacht und sagt, ich werde hier eine Führungsmacht aus eigener Machtvollkommenheit, weil ich es so beschließe und ich verbessere damit meine Position auf dem Weltmarkt und damit auch als politischer Faktor, mit dem man rechnen muss. Das ist dann in einem so anspruchsvollen Kontrollgesichtspunkt, wie der Andreas ihn gerade erläutert hat, absolut nicht drin und er kann tausendmal versichern wollen, ach, er wird doch sein Öl auch nur verkaufen wollen und. Nein, da gilt es, einen Krieg zu führen und exemplarisch klarzustellen, dass eine solche Veränderung des Status quo der Nation nicht in Frage kommt. Naja, und dann kam halt der Wüstensturm.
Frank, jetzt nochmal konkret. Der Andreas hatte eben darauf angesprochen und du hast es jetzt nochmal erläutert. Also, es wird Krieg geführt in dieser Region und du hast eben den ersten Irakkrieg angesprochen. Es gibt dann immer diese Sprüche, das war ein Krieg, da ging es um Ölfelder. Erklär nochmal deutlich, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du ja nicht sagen, dass die USA sich da einfach nur den Zugang von 5 oder 7 oder 12 Erdölquellen sichern wollten, sondern du möchtest doch wohl sowas sagen wie, mit diesem Krieg wollen sie viel mehr beweisen, dass sie überhaupt gegenüber jedem Staat, der da unten ist, sowas wie eine Kontrolle durchsetzen können.
Ja, unter dem Gesichtspunkt aber natürlich, den Andreas erläutert hat, drin steckte, welche Wichtigkeit für eine erfolgreiche kapitalistische Nation die Energieträger haben und welche Souveräne sitzen darauf. Der Standpunkt, da hast du recht, der ist nicht einfach so zu sagen, auch jetzt nicht, ich trage den Krieg dahin, weil irgendwer will es mir gerade nicht mehr verkaufen oder meine Konzerne haben ein Minus auf dem Konto, meine Ölkonzerne jetzt oder so. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, und das ist dann allerdings wichtig zu sagen, dass ich als Welt, als Führungsmacht zuverlässig erzwingen kann, dass die politischen Souveräne, die auf den Ölquellen sitzen, so nur ihre Politik ausrichten und ihren Besitz an diesen Energieträgern benutzen, dass es zu meinem Nutzen, zu meinem kapitalistischen und meinem politischen Nutzen ist. Das muss ich sicherstellen und das ist mir auch wert, darüber über zigtausende von Leichen zu gehen, wenn ich sage, die sind nicht, die genügen meinem Kontrollregime nicht, das muss ich ihnen jetzt per Krieg beibringen, dass sie für mich zu funktionieren haben. Das ist ein Gesichtspunkt, der hat schon damit zu tun, dass sie eben sagen, unser Öl, der ist nur wesentlich prinzipieller als die Geschäftsbilanz auch eines noch so großen Ölkonzerns.
Das wäre jetzt genau meine Schlussfolgerung gewesen, Frank. Du sagst eben, dieser Anspruch ist wesentlich umfassender, wesentlich allgemeiner. Und ich finde, da sollte man noch einen Satz zu sagen. Also, ich entnehme jetzt deinen Ausführungen, dass, nachdem wir jetzt gesehen haben, die Welt ist schon verteilt, es gibt schon Mächte, es gibt sogar große Mächte, es gibt sogar welche, die auf dieser Stufenleiter der Nationen Nummer 1 sind. Das weiß auch jeder, das ist kein Geheimnis, das sind die USA. Und diese Mächte betrachten jetzt, also die USA betrachtet jetzt so eine Region unter dem Gesichtspunkt, wie der Andreas ihn sagt, sind, oder wie du ihn jetzt eben genannt hast, sind diese Nationen, die da unten auf den Ölquellen sind, nach amerikanischen Gesichtspunkten ausgerichtet. Ich will mal das so formulieren, so ein Blick auf die Welt, den formulieren die Amerikaner doch eigentlich ganz anders. Die sagen, von den Staaten da unten geht für Amerika eine Bedrohung aus.
Das ist richtig, so formulieren sie das, und das ist in dieser Optik auch jetzt nicht einfach nur eine Verdrehung, sondern zeigt halt wiederum, wie unnachgiebig ihr Anspruch halt ist darauf, was sehen sie als Bedrohung, dass sie als Weltmacht Nummer 1, als der führende Kapitalismus auf der Welt, überall mit Interessen vertreten sind, also überall Ansprüche haben, die sie per Gewalt zu Rechten machen wollen, dass sie dafür eben überall Zugriff brauchen und politische Souveräne haben wollen, die diese Sorte amerikanischen Einflusses und Zugriffs für ihr Geschäft halt auch gewährleisten. Das ist das Anspruchsniveau, und demgegenüber ist natürlich eine unter diesen Kriterien unzuverlässige Macht, bedroht natürlich all das, wofür Amerika diese Welt benutzt. Das hat schon seine fadenscheinige Seite, weil wir auch wissen, dass so manches Ländle irgendwo, die Ukraine zum Beispiel oder Georgien, Amerika gerade nicht bedroht im Sinne von, wir ziehen gegen euch in den Krieg, wir machen euch wirtschaftlich kaputt oder sonst was. Nach der Seite ist es ein bisschen absurd. Umgekehrt aber ist natürlich der Maßstab eben, den Amerika als wann ist mein Besitzstand politischer, ökonomischer, strategischer Art gesichert, dieser Maßstab ist derart anspruchsvoll, dass eben alles, was unter dem prüfenden Blick dann als Abweichung davon erscheint, einfach einsortiert wird als das bedroht unseren Status quo auf der Welt, unseren Besitzstand an ihr, und das lassen wir mit Gewalt, mit dem Export von Revolutionen, diesen demokratischen, die in jüngerer Zeit populär geworden sind, das lassen wir nicht zu, dafür krempeln wir Staatswesen um, dafür führen wir Kriege, und ne, das also ist uns einfach wert, dass wir die Welt neu sortieren, in Unordnung schmeißen, damit sie hinterher wieder nach unserem Maßstab in Ordnung geht und für uns sicher ist.
Vielen Dank, Frank. Andreas, jetzt haben wir eben gehört, die USA guckt schon auf diese Länder als potenzielle Bedroher. Du hast eben gesagt, Andreas, wenn sie dann auf Russland schaut, dann schaut sie immerhin auf einen Ex-Weltkrieg-Gegner und auf eine noch Atommacht. Wie ist denn jetzt der Blick der USA auf Russland?
Der Blick auf Russland heißt nicht einfach, das ist auch ein interessantes Erdölland und da sollten wir mit dem ins Geschäft kommen, sondern es ist ein ganz anderer Blick. Der Blick heißt, Russland kommt uns noch viel zu mächtig vor. Russland hat noch viel zu viel Macht. Russland beansprucht durch seine Angebote an die umliegenden Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, viel zu viel, weil wir wollen dort das Sagen haben. Und in Bezug auf die Ukraine ist der amerikanische Standpunkt einmal schlagend ausgedrückt worden von einem ehemaligen Sicherheitsberater eines amerikanischen Präsidenten. Schon 1999 haben die Amerikaner damals durch Brzezinski, so hieß der Mann, ein Amerikaner trotz des polnischen Namens, sagen lassen, Zitat, man kann gar nicht genug betonen, dass Russland ohne die Ukraine aufhört, ein Imperium zu sein, mit einer ihr untergeordneten oder schließlich unterworfenen Ukraine aber automatisch ein Imperium wird. Und, was der Mann sagt, ist gar nicht aus der Luft gegriffen. An der Ukraine hängt für Russland der Stützpunkt seiner Schwarzmeerflotte. Das heißt, wie viel Kontrolle hat es eigentlich im Schwarzen Meer? Hat es überhaupt einen Zugang zum Mittelmeer? In der Ukraine gibt es durchaus noch eine Flugzeug- und Rüstungsindustrie, und mit dieser Flugzeug- und Rüstungsindustrie, wenn man dort zusammenarbeiten würde, hätte Russland einen ganz anderen Zugang. Und es ist eine Landmasse zwischen Europa und Russland, der für Russland ziemlich wichtig ist, diese Landmasse. All dies nehmen die Amerikaner zum Anlass, um zu sagen, Russland muss geschwächt werden, um jeden Preis. Wir müssen, allein um im Kaspischen Raum, um im Raum des Kaukasus, uns hundertprozentig genehme Staaten einzurichten, Russland zurückdrängen.
Andreas, dieser Blick, den die USA auf Russland wirft, einerseits als Energielieferant, der gar nicht gefügig genug sein kann, andererseits aber auch als eine Macht, die dort in der Gegend doch noch was vorhat. War es dieser Blick, der so diese eindeutige Parteinahme der Amerikaner dann für Russland, gegen Russland für die Ukraine hervorgerufen hat?
Selbstverständlich. Man muss sich einfach auch einmal klar machen, was die Politik gegenüber der Ukraine ist und was es bedeutet, diesen Staat unter Druck zu setzen. Die Ukraine ist ein Staat, der ist auf die Welt gekommen, ohne eine ökonomische Grundlage für seine Souveränität zu haben, und er hat sie in den letzten 15 Jahren auch nicht erlangt. Dieser Staat steht quasi ökonomisch vor dem Nichts. Das, was er hat, kann er allein, wenn er sich mit der russischen ehemaligen Sowjetmacht verbündet, etwas nutzen. Das würden die Ukrainer einerseits ganz gern. Da gibt es gerade aus dem Donbass-Gebiet Verbindungen dorthin. Dort wird noch Schwerindustrie betrieben und so weiter und so weiter. Andererseits wollen die Ukrainer gern richtiges kapitalistisches Geld auf dem Weltmarkt verdienen. Sie hätten gern nach der einen Seite so billiges Gas beziehen, auf der Geschäfte machen mit Russland gemacht, andererseits daraus richtig schön was aufbauen und auf dem Weltmarkt im Westen auch verkaufen, wäre ihnen gut gekommen, hätte ihnen gut gefallen. Der Westen hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Schaukelpolitik gibt es nicht. Eine klare Entscheidung für den Westen muss her. Wir erzwingen das auch durch diese sogenannte orangene Revolution, die wir mit Abermillionen unterstützt haben. Wir verlangen, so ähnlich wie in Georgien, wo wir schon einen Umsturz organisiert haben, dass dieses Land sich hundertprozentig für uns entscheidet, allein für uns und egal, was es für das Land materiell heißt. Weil sonst drehen wir ihnen auch materiell den Hahn ab. Wir verlangen, dass es ein zuverlässiges Land bedingungslos für uns ist, ein zuverlässiges Transportland für unser Erdgas, aber dass es sich gegen Russland und alle Angebote, die von dort kommen, wendet.
Diese Parteinahme der USA in diesem Streit, die dann ja auch tatsächlich faktisch zur Folge hatte, dass, oder beziehungsweise schon vorher so hatte, dass die USA sich dafür eingesetzt hat, dass zum Beispiel die Ukraine näher an die NATO rückt und damit weg von Russland. Diese Parteinahme ist also sozusagen der Grund, warum hier in den Medien Russland so schlecht wegkommt und die Ukraine so gut. Jetzt wollen wir aber doch noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen dem Standpunkt, den die USA auf diese beiden Mächte wirft, also den Blickpunkt, den die USA auf diese beiden Mächte wirft, und vielleicht Europa. Andreas, so ganz gehen die Europäer mit diesem eindeutigen gegen Russland für die Ukraine ja nicht mit d'accord.
Nein, da muss man mal unterscheiden, auch zwischen Politikern und Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit wird alles in moralische Fragen übersetzt. Da wird von der ökonomischen Grundlage ziemlich abstrahiert. Da weiß man, das ist unser Öl. Der Russe dreht uns den Hahn ab. Putin ist, wenn er nicht so funktioniert, wie er soll, ein Diktator. Der kann wählen lassen, so oft er will. Das ist die moralische Sichtweise der Öffentlichkeit, die quasi einen Erziehungsauftrag wahrnimmt und daher auch immer jede Frage in Gut und Böse übersetzt, in moralische, sittliche Fragen. Die wahren Fragen, die sind etwas anders. Darum hat man ja auch gesehen, bei diesem Erdgasstreit hat die deutsche Regierung sich sehr zurückgehalten. Überhaupt die europäischen Regierungen. Das Vorantreiben des Gegensatzes in dieser Gegend, einerseits mit der Orangenen Revolution, fanden sie schon sehr gut. Eine totale Westausrichtung der Ukraine ist ihnen recht, aber natürlich nach Europa hin. Die russischen Energievorräte will man zur Diversifizierung der Abhängigkeit nutzen. Man möchte sogar mit Russland manchmal bündeln, zum Beispiel Irakkrieg gegen die USA, um die eigene Weltmachtposition etwas aufzubauen. All dies will man, und das heißt nicht, dass man der Ukraine jetzt eine andere Perspektive bietet. Aber das, was die Amerikaner in dieser Gegend vorantreiben, das macht den Europäern als Konkurrenten schon Sorgen. Man muss sich einfach nur klar machen, und das weiß manch einer nicht. Die Amerikaner sagen, sie wollen, dass die Ukraine Russland aus der Schwarzmeerregion vertreibt. Condoleezza Rice, sagt, Stützpunkte direkt an der russischen Grenze für Amerikaner, das wäre es, und verhandelt darüber mit der Ukraine. Die Amerikaner verlegen in einem neuen Abkommen mit Rumänien festgelegt Truppen ins Schwarze Meer direkt. Und sie drängen die Ukraine zu Taten, die feindlich sind gegenüber dem Land, worauf die Ukraine ziemlich dringend angewiesen ist mit Erdgaslieferungen. Im Dezember ist unter amerikanischer Anleitung von der Ukraine eine neue Gemeinschaft ins Leben gerufen worden, in der Ukraine und vom ukrainischen Präsident. Die Gemeinschaft Demokratische Wahl. In dieser Gemeinschaft Demokratische Wahl ist zusammengeschlossen die Ukraine, das auch mit einer bunten Revolution beglückte Georgien, auch da leben die Leute nicht gerade lustig danach. Da ist drin Moldawien, die baltischen Staaten und einige Balkanstaaten sowie Rumänien. Und worauf zielt dieser ganze Kram? Nun, die Amerikaner sagen es sehr deutlich, mit dieser Organisation soll der russisch dominierte Wirtschaftsraum geschwächt werden, damit Russland geschwächt werden. Es soll das Feld für eine dritte NATO-Osterweiterung geebnet werden. Und außerdem dient die Organisation dem Aufbau einer alternativen Energieallianz mit dem Westen, und zwar unter Ausschaltung und Umgehung Russlands. Also eine direkt feindliche Aktion gegenüber Russland.
Vielen Dank, Andreas. Jetzt möchte ich dich nochmal, Frank, zum Abschluss fragen. Also in diesem Streit, den die beiden Staaten jetzt untereinander ausgeführt haben, in diesem Streit kommt es dann zu einer Einigung. Die Einigung sieht ja ein bisschen so aus, dass Russland, ich sag mal, Gnade vor Recht ergehen lässt, also diese Weltmarktpreise nicht durchsetzt, andererseits die Ukraine sich bereit erklärt, einen etwas höheren Preis zu zahlen. Also die Anbindung der Ukraine an das russische Gebiet, die bleibt bestehen. Wir haben ein bisschen jetzt darüber geredet, wie sich die konkurrierenden Nationen in der Welt gegenseitig bedrohen, erpressen, wie sie gegenseitig versuchen, Vorteile auseinanderzuziehen und wie sie dafür sogar, wie die USA das im Augenblick zeigt, Kriege vom Zaun brechen. Frank, so eine Welt, was würdest du da sagen?
Naja, wir können ja mal auf unseren Ausgangspunkt jetzt an dieser Stelle nochmal zurückkommen. Jetzt haben wir einige Affären so ein bisschen dargestellt, analysiert vor allen Dingen, um zu zeigen, wie man das vernünftig kritisieren kann. Und jetzt bleibt doch übrig, da wo es so zugeht, wo die Konkurrenzinteressen von Nationen aufeinander prallen, die Konkurrenzinteressen von Konzernen, die sich aneinander bereichern, da ist irgendwie der Gesichtspunkt. Wie geht's eigentlich den Leuten darin? Der ist da ganz merkwürdig bloß aufgehoben. Nämlich die spielen da eine Rolle. Die kommen da drin vor. Nämlich als das Material für diese ganze Sorte Herrschaft, für diese ganze Sorte Ökonomie, als Abhängige davon von Rechnungsweisen, die überhaupt nie zu ihrem Wohl da sind und ausschlagen. Sie sind vorgesehen als Endverbraucher, die irgendwelche Preise zu zahlen haben. Und wenn sie es nicht können, na, dann ist es ihr Pech. Sie sind vorgesehen als die in der Ukraine da, also in diesem ehemals sowjetischen Raum, da können sie friedliche Revolutionen machen, die immer bis an den Rand eines Bürgerkriegs gehen und ihnen hinter Existenzbedingungen stiften, unter denen sie einfach nur schlecht und beschissen daherleben. Keine Frage. Sie können sich als Soldaten hergeben, wenn die Nation zum Krieg ruft und. Sie können arbeiten, so sie dürfen, mit viel Leistung, für wenig Lohn und all das. So kommen die Leute in diesem ganzen Zeug, was wir jetzt hier dargestellt haben, vor. Und von daher will ich sagen, das verdient auch nur die Kritik. Das ist die Normalität dieser Welt. Und diese Normalität eben drum. Da soll man sich nicht parteilich für interessieren, wer wen über den Tisch zieht. Sondern da soll man sich mal drauf besinnen, welche Rolle spiele ich da. Und von da aus muss man dem Ganzen wirklich mal eine Absage erteilen.